ARD. Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Und hallo zu den 3 Tipps der Woche, wie immer jeden Freitag hier in der ARD Audiothek. Ich habe 3 Bücher ausgesucht, die so ein bisschen zum Denken anregen wollen. Und zwar geht es um Das Lachen der Ungetäuschten, Komik und Philosophie von Robert Faller. Es geht um das Sterben der Demokratie, Thema quasi in aller Munde derzeit. Und es geht um die Verachtung der Moral, und zwar eine Schrift dagegen. Anne Rabe, das M-Wort Anne Rabe, ist im Interview mit uns. Anne Rabe, das M-Wort gegen die Verachtung der Moral. Anne Rabe hat vor 2 Jahren für ihren Roman Die Möglichkeit von Glück viel Aufmerksamkeit bekommen. Das Thema familiäres Schweigen über DDR-Erfahrung. Viel diskutiert und jetzt hat Anne Rabe wieder einen Debattenbeitrag vorgelegt. Meine Kollegin Ellen Schweder hat mit ihr gesprochen und hier ist das Gespräch.
Ihr Buch ist ein sehr politisches Buch, das sich unter anderem ausführlich mit der Situation in Ostdeutschland auseinandersetzt. Welche Rolle spielt denn bei diesen Beschreibungen der Begriff der Moral, Frau Rabe?
Ja, also das, was wir sehen oder das, was mich, ich würde gar nicht so sehr sagen, dass es so sehr um den Osten geht, sondern im Osten kulminiert es ein bisschen, dieser Verfall der, ja, vielleicht auch bundesrepublikanischen und auch westlichen Selbstverständlichkeit, dass man sich eben demokratisch miteinander auseinandersetzt und nicht nach einer neuen Autokratie ja, oder ganz konkret einem Rechtsextremismus ruft.
Sie beleuchten auch noch einige andere Themen. Das stimmt, Themen, die uns derzeit beschäftigen. Trumps Politik, den Ukraine-Krieg. Es geht hin bis zum Prozess gegen Dominique Pelicot, der seine Frau von anderen hat missbrauchen lassen. Es werden viele wahrgenommen haben. Wo ist denn bei all diesen Themen der gemeinsame Nenner, wenn es um Moral geht?
Das heißt, womit ich mich beschäftigt habe, sozusagen zu gucken, was ist uns da jetzt eigentlich verrutscht und warum geht der Westen uns so auseinander, kommt uns so abhanden. Und da ist für mich der Kern eben, dass man diesen Grundsatz der Gleichheit aller Menschen, der Gleich an Wert und Würde, dass man den so ein bisschen aus den Augen verloren hat, der uns eigentlich sehr erfolgreich gemacht hat im Westen und den wir uns auch natürlich unter schwierigsten, ja, Voraussetzungen nach und nach angeeignet haben in unserer Geschichte. Und das spiele ich an verschiedenen Beispielen durch, wo ich ein bisschen so gucke, wo ist denn das hergekommen? Wie sieht es denn aus mit in bestimmten Bereichen, eben zum Beispiel Thema Frauen, Gewalt gegen Frauen und eben aber auch dem aktuellen Politikbetrieb?
Und lässt sich zu der Frage, wo ist denn das hergekommen, lässt sich da ein Fazit bilden?
Es ist auf jeden Fall so, dass wir das in den letzten 10 Jahren bemerken, dass einerseits auch immer wieder so getan wird, als gäbe es einen Gegensatz zwischen pragmatischer, lösungsorientierter Politik und moralischen Grundsätzen. Das ist etwas, was sich besonders in den letzten 10 Jahren unter Druck letztlich des Erfolgs auch der AfD so immer weiter eingeschlichen hat und auch dazu geführt hat, dass wir von Selbstverständlichkeiten Abstand genommen haben. Da kann man zum Beispiel ganz klar daran denken, dass die CDU gemeinsam mit der AfD eine Mehrheit gesucht hat. Das wäre sicherlich vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen. Aha. Und das sind so Indizien, die ich wahrnehme, wo ich sage, okay, hier ist eine Entwicklung, die hat auch ganz viel mit weltpolitischen Geschichten zu tun, ne? Ungleichheit, Globalisierung und all das. Aber unsere Reaktion im Westen ist eben nicht darauf, sich auf unsere Werte zu besinnen, sondern uns doch sehr verunsichern zu lassen von den autoritären Kräften, die mit so scheinbar einfachen Lösungen und auch, ja, mit dem Rückschritt zum Recht des Stärkeren und Lauteren daherkommen.
Also so nach dem Motto, angesichts der großen Probleme müssen wir pragmatisch denken, Moral muss man sich erstmal leisten können wir jetzt nicht unbedingt.
Genau, das wird ganz häufig so gesagt. Mhm. Und ich würde eben sagen, naja, gerade diese Probleme, die so groß sind, dass wir sie zum Beispiel Thema Klimawandel höchstwahrscheinlich nicht in einer Generation oder vielleicht sogar im besten Fall noch nicht in einer Generation klären können, weil wenn wir das jetzt sozusagen negativ klären, wenn uns das jetzt um die Ohren schlägt, dann ist es ja wirklich vorbei mit uns. Also solche Probleme, die wir weit über uns selbst hinaus lösen müssen, da könnten eben diese Gleichheitsgrundsätze, die Vorstellungen, so wie es auch in dem Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht war zum Klimaschutz, zu sagen, die Gleichheit an Freiheit, oder die jetzige Generation hat das gleiche Recht auf Freiheit wie zukünftige Generationen, beziehungsweise eben auch umgekehrt. Mhm. Insofern kann da gerade diese Idee von Gleichheit und Gleichwertigkeit eine sein, die uns, wie schon in der Vergangenheit, weiter voranbringen kann, dass sie eben doch die Stellschrauben gesellschaftlich und politisch so drehen, dass wir eine Chance haben.
Mhm. Es sind jetzt einige Texte und Meinungsbeiträge erschienen, die so in ihre Richtung gehen, würde ich sagen, Frau Raabe, in den letzten Jahren, in denen so von der Krise der Moral die Rede ist. Und was ich bei so einer schnellen Durchsicht vor unserem Gespräch jetzt hier nochmal wahrgenommen habe, das war, dass diese Vorwürfe, das habe ich auch bei Ihnen eben schon gehört, vor allem an die Konservativen gehen. Tenor so, die waren einst der Verfechter christlicher abendländischer Moralvorstellungen und jetzt stehen sie schlimmstenfalls für so eine vulgär-liberale, individualistische Fixierung aufs Ich, machen die falschen Kompromisse mit den Rechten. Ist das die Basslinie auch für Ihre Überlegungen? Kommt die Verächtlichmachung der Moral vor allem aus dem konservativen Lager?
Ja, ich würde sagen, das größte Problem ist, dass das bald bis in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft, ne, auch das beschreibe ich auch, bis in Kreise der SPD oder auch selbst bei den Grünen, ja, wenn wir einen, der ist zwar nicht mehr bei den Grünen, aber jemanden wie Boris Palmer und so weiter gesehen haben, da hat sich was verändert im Ton in den letzten Jahren oder auch jemand wie Sarrazin, der ja nun ein SPD-Parteibuch hatte und auch nicht zufällig in der SPD war, hat dort ganz klar eine Veränderung in der Debatte, in der deutschen Debatte vorangetrieben. Mhm. Ich glaube, dass das Problem, trotzdem ist es so, dass die Konservativen eine ganz, ganz wichtige Funktion haben in der Abgrenzung nach rechts. Das kann man auch historisch sehen. Das war auch sozusagen im 20. Jahrhundert so, dass in den Ländern, wo die Konservativen immer auf diese Brandmauer bestanden haben, in Tschechien war das so, in Finnland, dass dort zum Beispiel die Faschisten es nie an die Macht geschafft haben. Und insofern kommt den Konservativen dort eine ganz, ganz wichtige Funktion zu. Und klar, sie sind die Partei, die CDU in Deutschland ist die Partei, die am längsten regiert hat, die meisten Kanzler gestellt hat. Und deswegen kann man natürlich sie auch nicht ganz aus der Verantwortung ziehen oder so tun, als hätte das mit Ihnen alles nichts zu tun.
Was ich mich bei all dem frage, ist, ob die Rede von der Krise der Moral, ob das die richtigen Begrifflichkeiten sind, Frau Raabe. Weil man könnte ja auch sagen, wenn mein Handeln von Werten wie einem traditionellen Familienbild bestimmt ist oder wenn ich dabei Heimat und Nationen hochhalte, dann ist das auch moralisch, nur eine andere Moral.
Ja, das kann man so sagen, aber ich setze mich ja sozusagen mit diesem Problem dass der Westen auch als Idee halt auseinander. Und da gibt es sicherlich verschiedene Vorstellungen, aber ich definiere das in dem Buch eben, dass es mir vor allen Dingen um dieses Modell der Gleichheit und Gleichwertigkeit geht und dass uns das eben auch erfolgreich gemacht hat, dass uns das vorangebracht hat und dass gerade Demokratien, für die das ganz wichtig ist, dass sich möglichst viele beteiligen können in der Gesellschaft, dass es Aufstiegschancen gibt, dass es eine Sicherheit gibt für Leib und Leben. Das sind ganz, ganz wichtige Voraussetzungen für eine demokratische Gesellschaft, dass sie stabil ist und funktioniert. Und in der leben wir ja nun. Also sozusagen christliche Werte oder andere Werte, das sind dann eben Sachen, wo man sagen kann, okay, das finde ich für das, was ich mir angeguckt habe oder das, was mich interessiert, nicht so essentiell. So. Und deswegen wäre das dann eine andere Diskussion.
Es ist eigentlich eine Wertedebatte. Und wenn Sie dann sagen, es braucht einen neuen Konsens über das moralische Grundverständnis der Republik, dann meinen Sie solche Werte, wie Sie gerade sagten, Aufstiegschancen.
Ja, ganz genau.
Aha.
Genau.
Ja. Am Ende des Buches schreiben Sie, die Moral ist keine Last, sie befreit uns von unseren niederen Instinkten. Also ein hoffnungsvoller Aufruf an alle, die Moral nicht ganz aufzugeben. Denken Sie, wir sind in der Lage, wir haben das moralische Rüstzeug, um angemessene Reaktionen zu finden auf die aktuellen Krisen?
Na, ich denke, wir brauchen im Moment ganz dringend eben eine Auseinandersetzung darüber. Das ist sicherlich auch etwas, wo man sagen kann, okay, wir leben und wir sehen um uns herum Gesellschaften, die ins Autoritäre kippen. Ja? Niemand von uns hätte wahrscheinlich gedacht, dass es in den USA zum Beispiel so schnell geht, aber auch in Europa. Und deswegen finde ich, sollten wir als demokratische Gesellschaft mit einer Meinungsfreiheit und mit einer ja, doch auch noch recht lebendigen Debattenkultur das nutzen als Chance, uns noch einmal einen Schritt zurückzutreten, zu gucken, warum verändert sich dann alles gerade so schnell und wie können wir darauf reagieren? Und welche Chancen haben wir eigentlich gerade in Europa, uns dem auch entgegenzustellen? Also ich bin zwar einerseits nicht optimistisch, andererseits sage ich, naja, wir hätten da schon noch was zu bieten und wir haben vor allen Dingen ganz viel zu verlieren und ganz viel zu verteidigen und das sollten wir angehen.
Anne Rabe im MDR-Kulturgespräch. Ihr neues Buch, Das M-Wort gegen die Verachtung der Moral, liegt jetzt frisch im Buchhandel, vorgelegt bei Klett-Cotta. Dankeschön, Frau Rabe.
Vielen Dank.
Robert Pfaller, Das Lachen der Ungetäuschten. Der Wiener Philosoph Robert Pfaller, Jahrgang 62, ist nicht nur ein sehr gelehrter, sondern auch witziger und provokanter Public Intellectual. Der an der Kunstuniversität Linz lehrende Theoretiker forscht etwa über neoliberale Kultur, die einer Ideologie der Lustfeindlichkeit und Askese Vorschub leiste, also Lust auf Verzicht propagiere. Er beschäftigt sich mit Scham oder mit Interpassivität, also dem Phänomen, dass eigene Handlungen und Empfindungen an andere Menschen oder Dinge delegiert werden. Das Lachen der Ungetäuschten, die philosophische Würde der Komödie, wird uns jetzt vorgestellt von Ulrich Rüdenauer.
Komödie, heißt es in Woody Allens Film Melinda und Melinda, sei Tragödie plus Zeit. Mit einer ganz so griffigen Definition lässt es der Wiener Philosoph Robert Pfaller nicht bewenden. Vielleicht würde er Woody Allen sogar ein wenig widersprechen. Denn in seinem neuen Buch »Das Lachen der Ungetäuschten – Die philosophische Würde der Komödie« versucht er mit psychoanalytischem Besteck die gängigen Überlegungen zum Komödiantischen gegen den Strich zu bürsten. Zumindest eine ungewöhnliche Perspektive zu eröffnen. Wie im Titel schon angedeutet, geht es um die Illusionen der anderen. In der Komödie legen es die Protagonisten darauf an, andere zu täuschen. Aber nach Ansicht Pfallers führen sie nicht das Publikum in die Irre, sondern die anderen Figuren. Das Publikum nämlich weiß um die Täuschung. Was die Komödienhelden allerdings anderen Akteuren vorspielen, beginnt plötzlich eine bindende Wirkung zu erzeugen. Sie werden selbst überzeugt, indem ihr Spiel Macht über sie gewinnt. Aus einer etwa nur gespielten wird schließlich echte Liebe.
Das trügerische Gefühl der Komödie erzeugt die wahre Komödie.
Die Komödie, befindet Pfaller, sei aufs Engste mit der Möglichkeit von Glück verbunden. Das tragische Ende erscheint der Komödie nicht als Option, dafür ist sie viel zu sehr der Welt zugewandt. Für die Zuschauer bedeutet das, sie bekommen in der Komödie aufgezeigt, dass der glückliche Ausgang tatsächlich gegen alle Wahrscheinlichkeit und alle Intention denkbar ist. Die Komödie erreicht das, indem sie sich, die Figuren und vieles andere nicht allzu ernst nimmt. In der Tragödie geht es hingegen um den absoluten Ernst. Die Figuren bestehen auf Selbstachtung, überhöhen Ideale, beanspruchen Unbedingtheit. Komödienhelden sehen im Scheitern eine Chance, sie lachen vielleicht sogar darüber und können am Ende das Scheitern ins Gegenteil kehren. Für Tragödienhelden ist das Scheitern die letzte Konsequenz ihrer Strenge. Das Unglück scheint für sie moralisch höher zu stehen als der Möglichkeitsraum des Gelingens. Dem Tragischen fehlt die Selbstironie und die Fähigkeit zur Selbstverleugnung. Für Robert Pfaller ist die Komödie dementsprechend viel mehr ein Indikator für gesellschaftliche Potenziale als die Tragödie.
Ob eine Kulturepoche sich Glück vorstellen kann und es anzustreben imstande ist, verrät viel über ihre politischen Möglichkeiten. Und ein Indikator für ihre Glücksfähigkeit scheint zu sein, ob ihr gute Komödien gelingen oder nicht.
Darin liege die philosophische Würde der Komödie. Wird sie zumeist als Unterhaltung mit Geringschätzung behandelt, so will der Philosoph Pfaller der Komödie zu ihrem Recht verhelfen und jenem humorlosen, form- und lustfeindlichen Zeitgeist etwas entgegensetzen. Dafür befragt, analysiert, erläutert Pfaller vor allem die großen Filmkomödien, die in den 1930er und 40er Jahren unter der Genrebezeichnung Screwball-Comedy entstanden sind. Einer seiner Gewährsleute ist der französische Psychoanalytiker Octave Manoni, der mit der Formel »Ich weiß zwar, dennoch aber« eigentlich das grundlegende Erkenntnisinstrument zur Analyse oder Komödie geliefert hat. Hier zeigen sich auch Verwandtschaftsverhältnisse zum Unheimlichen.
Genau wie das Komische beruht also auch das Unheimliche, gerade auf der Suspendierung der Illusion auf einem »Ich weiß zwar, dennoch aber«. Nur wer die Illusion durch solches bessere Wissen überwunden hat, kann von der Empfindung des Unheimlichen erfasst werden.
Geradezu unheimlich mutet an, was Pfaller schließlich spätmodernen Gesellschaften attestiert. Ihre Vorliebe für das Tragische und die damit einhergehenden Merkmale von Formfeindlichkeit, Witzlosigkeit und sexueller Prüderie, siehe Political Correctness, könne als Kennzeichen einer Verlierermentalität gelesen werden. Die typischen Symptome von gesellschaftlichen Gruppen, die dabei seien, sich mit ihren historischen Niederlagen oder ihrer politischen Ohnmacht anzufreunden. Fallers »Das Lachen der Ungetäuschten«, zusammengesetzt aus verschiedenen Essays, ist also anregend nicht nur als Komödientheorie, sondern auch als Gesellschaftskritik.
Ulrich Rüdenauer mit seinem Tipp Robert Faller, »Das Lachen der Ungetäuschten – Die philosophische Würde der Komödie«, erschienen im S. Fischer Verlag. Richard C. Schneider und Peter R. Neumann, »Das Sterben der Demokratie«. Der US-Präsident Donald Trump ist einer der Hauptdarsteller in diesem neuen Sachbuch. Es geht darin um den weltweiten Rechtsruck und die Strategien, die Rechtspopulisten wie Donald Trump verfolgen. In den vergangenen 15 Jahren ist der Wahlzuspruch für rechte Parteien weltweit um 10% auf durchschnittlich 25% gestiegen. Das liegt an gewissen Strategien und diese Strategien erläutert dieses Buch. Bastian Wirzjoch hat es gelesen und sich mit meinem Kollegen Ben Garrett Hernandez darüber unterhalten.
Was denn der Untertitel dieses Sachbuches? Der lautet ja der Plan der Rechtspopulisten in Europa und den USA. Wie sieht denn dieser Plan genau aus?
Ja, also kurz gesagt lautet der Plan, möglichst viel Macht auf sich zu vereinen. Da muss man sich anschauen, was der Populist behauptet. Er sagt, er kennt das wahre Volk und er kennt den Willen des wahren Volkes. Und er hat ein Rezept in der Tasche, um diesen Willen umzusetzen. Man muss ihn dafür einfach nur wählen, denn er kennt die Ursachen für alle Probleme der Menschen. Das sind nämlich abgehobene, korrupte Eliten in Wirtschaft, Verwaltung, Kultur, Universitäten, auch international in Brüssel und bei der UNO. Und da sagt der Populist, das sind alles Falschspieler, die euch bedrohen mit Migration und ihrem liberalen, progressiven, tendenziell linken Zeitgeist. Also wählt mich. Da wird alles gut, das ist das Nirvana-Versprechen. Und damit das klappt, na klar, da müssen eben ausgeschaltet werden, diese Eliten, die angeblich zwischen dem Volk, dem wahren Volk und seinem eigentlichen Willen stehen. Also Trump ist da ein gutes Beispiel. Man sieht, wie er regiert in seiner zweiten Amtszeit bisher, das meiste per Dekret ohne Parlamentsbeschlüsse. Und in diesem Sachbuch, da geht es vergleichend eben um die USA und dazu um Italien, Niederlande, Ungarn, Frankreich und Deutschland.
Und inwieweit oder auch wie erfolgreich wurde denn dieser Plan bisher schon in den insgesamt ja 6 untersuchten Ländern im Buch umgesetzt?
Das ist die Leitfrage des Buches. Was geschieht, wenn der Plan umgesetzt wird? Diese Pläne, diese Strategien sind in den 6 Ländern sehr ähnlich. Einerseits, die jeweilige Umsetzung aber, die ist unterschiedlich weit vorangekommen. Man muss jeweils fragen, so als Test, wie stark ist die Regierung geworden, wie geschwächt sind Parlamente und Justiz. Man muss fragen, gibt es noch unabhängige Kontrollinstanzen, sind die Medien geschwächt worden? Oder man fragt, wie stark ist die Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt? Und da ist Ungarn im Vergleich am weitesten vorangeschritten bisher. In Deutschland und Frankreich, da sind Rechtspopulisten ja nicht an der Regierung, haben also weniger Möglichkeiten. Frankreich allerdings könnte auf dem Sprung sein. Da könnte der ehemalige Front National künftig die Präsidentin oder einen Präsidenten stellen. In Italien regiert Giorgia Meloni bereits und unter ihr finden diese Prozesse im Vergleich am geräuschlosesten statt, schleichend. Der EU gegenüber gibt sie sich recht handzahm. Das ist ein Unterschied zu den anderen. Innenpolitisch aber zeigt sich in Italien ein starker Rechtsruck mit vor allem Angriffen auf Kultur und Medien. Schließlich noch die Niederlande. Da schauen wir auf die Partei für die Freiheit von Geert Wilders. Der sitzt seit 30 Jahren im Parlament und hat sich dort zum Islamhasser entwickelt. Seine Partei wurde stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen 2023. Daraufhin bildete er eine Viererkoalition, die er im vergangenen Juni aber wieder verlassen hat, offenbar weil er zu wenig seiner Forderungen durchsetzen konnte. Schließung aller Moscheen im Land, Austritt der Niederlande aus der EU. Also in den Niederlanden hatten die demokratischen Kräfte den Rechtspopulisten Wilders offenbar zunächst eingehegt und ihn dann vorläufig scheitern lassen.
Bastian Lützow, lassen Sie uns jetzt aber nochmal die USA herausgreifen. Wir können ja derzeit quasi live im Fernsehen dabei zusehen, wie der rechtspopulistische Plan, um den es in diesem Sachbuch geht, konkret umgesetzt wird, oder?
Ja, rasend schnell geht das seit Amtsantritt. Und es ist tatsächlich das komplette Programm, was wir hier nachverfolgen können. Denn Angriffe auf die Universitäten kann man sehen. Nach Los Angeles ist die Bundespolizei geschickt worden zu Protesten der Zivilgesellschaft. Alle progressiven staatlichen Programme für Vielfalt und Minderheitenschutz abgeschafft. Angriffe auf die Justiz gibt es fortlaufend. Interessant an den USA, Trumps Plan, das ist ja bekannt, wurde vor seiner Wahl umfänglich und minutiös aufgeschrieben und veröffentlicht von einer Stiftung. Das Ganze nennt sich Project 2025, da kann man alles nachlesen. Und das ist jetzt auch so meine Kritik an dem Buch von Neumann und Schneider mit Blick auf das USA-Kapitel. Project 2025 kommt darin nur in einer Fußnote vor, was ich nicht verstehen kann, weil das für die Analyse wirklich ein sehr, sehr ergiebiger Text ist. Deswegen hier kurz Klammer auf. Wer mehr über Trumps Plan wissen möchte, dem sei empfohlen ein weiteres aktuelles Sachbuch aus dem Verlag S. Fischer. Der Masterplan der Trump-Regierung, heißt es, flott geschrieben mit sehr vielen Hintergrundinformationen, sozusagen der Generalschlüssel zum Verständnis der zweiten Trump-Regierung.
Bleiben wir trotzdem nochmal beim aktuellen Buch. Danke für, das, für den Tipp. Deutschland ist ja in diesem Sachbuch neben Italien, Ungarn, die Niederlanden und Frankreich auch eines der 6 Beispielländer. Wie schneidet denn die AfD im Vergleich ab? Und was halten die Autoren von der bei uns aktuellen Diskussion, die es ja gibt, um ein mögliches Parteiverbotsverfahren?
Ja, die AfD ist in mehrfacher Hinsicht extremer als die Parteien von Wilders, Meloni oder Marine Le Pen, weil hier das völkische Blut- und Bodenthema, der Rassismus derart im Vordergrund steht. Björn Höcke, der Thüringer AfD-Chef, wird da als Beispiel genannt in diesem Buch. Auch der ausgesprochene Hass auf das System, Beispiel Alice Weidel, zeigt sich bei der AfD extrem offen und ungefiltert. Zum Parteiverbot, die Autoren meinen zwar einerseits, ja, die AfD versuche, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen. Andererseits sprechen sie sich klar gegen ein Parteiverbotsverfahren aus, mit sehr guten Argumenten. So ein jahrelanges Verfahren würde das Opfernarrativ stärken. Seht her, wir, die Verfolgten von den bösen Eliten. Außerdem würde ja kein Wähler durch so ein Verbot seine Meinung ändern. Und drittens, Ersatzorganisationen stehen doch längst bereit. Schauen Sie auf die Werteunion, da wird der Björn Höcke dann politischer Berater.
Das Sterben der Demokratie, so lautet der Titel des Buches, was erstmal ziemlich hart klingt. Ja. Stimmt denn die Behauptung so überhaupt? Ich habe auch am Anfang gesagt, was in den USA passiert, das riecht und schmeckt irgendwie nach Autokratie, das riecht und schmeckt schon so ein bisschen nach Faschismus. Mhm. Stimmt das? Stirbt die Demokratie da tatsächlich gerade schon? Schauen wir da live zu?
Ja, wenn man noch stirbt, ist man ja noch nicht tot. Ja. Zitat aus dem Buch, wo Rechtspopulisten an der Macht sind, stirbt die Demokratie, aber tot ist sie in den meisten Fällen noch nicht. Am Ende kann ein Staat stehen, der zwar immer noch demokratischen Ritualen folgt, aber in seiner Substanz nicht mehr demokratisch ist. Und weil Sie es angesprochen, Ben, tot ist eine Demokratie erst, wenn sie zum Autoritarismus geworden ist, was in keinem der 6 Länder bisher passiert ist. USA, würde Trump jetzt einen Notstand inszenieren und die Verfassung außer Kraft setzen, dann hätte er absolute Macht. Wenn das passiert, sterben Demokratien nicht mehr, dann sind sie tot. Und dann zum Schluss jetzt noch, dann kommen in solchen Büchern meistens ja hinten raus noch Empfehlungen und Gegenstrategien, wie man das verhindern kann. Das ist auch hier so, die Empfehlungen ganz, ganz kurz. Migration hart steuern, konservative Parteien dürfen sich nicht zum Steigbügelhalter machen und Offensive in der politischen Bildung. Und dazu passt dieses Buch von Neumann und Schneider ganz hervorragend. Das ist ein sehr solides Grundlagenbuch, inhaltlich knackig, gut lesbar, unaufgeregt und sehr sachlich im Ton. Also wer politisch mitreden möchte, dem sei dieses Werk empfohlen.
Das sagt Bastian Wirzjoch über das Sachbuch Das Sterben der Demokratie von Richard C. Schneider und Peter R. Neumann. Moral, Komik und Demokratie, unsere 3 Bücher der Woche hier bei Unterbüchern. Die 3 Lesetipps wie immer jeden Freitag. Viel Vergnügen, viel Anregung vor allem beim Denken und beim Lesen, falls was dabei war. Ahoi, bis nächste Woche, sagt Katrin Schumacher.